Herzlich willkommen an diesem Samstagvormittag zu diesem besonderen Vortrag. Heute ist Samstag und wir haben heute am Vormittag auch einen Vortrag. Eigentlich ist heute nicht Samstag, eigentlich ist heute Sabbat. Wir hatten ja schon die Woche über davon gesprochen, dass Gott am siebten Tag sabbatete, als er die Welt geschaffen hat. Dass Gott am siebten Tag ruhte und dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen hier sind, dass Sie am Livestream mit dabei sind, dass wir heute an diesem Sabbat diesen Vortrag zusammen haben können, heute Vormittag und heute Abend auch den letzten Vortrag dieser Serie Zukunft Erde. Das Thema heute lautet: Keine Gnade ohne Gericht. Was ist aus unserer Welt geworden? In was für einer Welt leben wir? Krieg, Terroranschläge. Nicht nur der 11. September hat diese Welt verändert, hat Amerikas Denken, Amerikas Handeln in dieser Welt verändert. Ich denke, dass seit dem 11. September in der ganzen Welt die Krisen immer mehr zugenommen haben. Amerika ist wesentlich aggressiver geworden in seiner Politik, in seiner Weltpolitik. Und wir fragen uns, wohin wird das noch führen? Steht unsere Welt am Abgrund? Wie lange können wir noch unser System, was wir haben, so weiterführen? Und wenn die Krisen sich verschärfen, wie können sie gelöst werden? Es gibt nicht nur die Krisen in dem Bereich Terror und Krieg, sondern als Folge dessen auch Massendemonstrationen, der arabische Frühling. Und wir fragen uns, wer steuert das Ganze? Wo wird das hinführen? Es ist eine Krise in den arabischen Ländern, die eine Chance enthält. Es könnte besser gehen, demokratischer werden. Wir wissen aber nicht, es könnte auch in die andere Richtung kippen. Es könnten auch Diktatoren wieder aufstehen, wie im Iran. Es könnte islamistisch werden, wie in Saudi-Arabien. Und man weiß nicht, wie es weitergehen wird, wohin die Reise gehen wird. Wir haben Krisen, Katastrophen auf dem Gebiet der Umweltzerstörung. Wir rauben unserem Planeten aus. Die Ressourcen werden knapp. Man weiß jetzt schon, dass das Öl nicht ewig halten wird. Und die Wissenschaftler sagen jetzt schon, dass wir mehr Öl verbrauchen, als wir neues Öl entdecken. Mit anderen Worten, dass die Reserven anfangen zu schmilzen. Und man sagt ungefähr noch 30, 40 Jahre. Und dann wird das Öl so knapp werden, es wird dann noch Öl geben, aber es wird dann so knapp werden, dass es unbezahlbar wird. Und die Frage ist, was unsere ganze Wirtschaft hängt am Öl. Alles Plastik, unsere Autos, unsere Heizung, alles hängt vom Öl ab und vom Gas. Deswegen, man versucht schon mit Hochdruck regenerative Energien herzustellen, um das Problem der Energie zu lösen. Wir haben den Klimawandel. Die Eisberge, die schmelzen, die Gletscher, die schmelzen. Und man fragt sich, wie wird das weitergehen? Allein schon, wenn die Durchschnittstemperatur um 2 Grad zunehmen sollte, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dann werden sich Veränderungen ergeben. Der Meeresspiegel wird steigen und auch Klimaveränderungen, die grundlegend das Leben verändern werden. Wirbelstürme, Hurricanes, Tsunamis werden zunehmen. Und nehmen zu. Überschwemmungen, Überflutungen, Wüsten breiten sich aus. Und man fragt sich, was könnte noch alles kommen in der Zukunft, wovon wir noch gar nicht wissen, was sein könnte. Wir haben schon über die Finanzkrise gesprochen, über die Wirtschafts- und Schuldenkrise, über die Eurokrise, über die Systemkrise, in der wir sind. Und man fragt sich, wo finden wir eine Lösung? Momentan sieht das alles so aus, dass sich das zuspitzt. In den vergangenen Tagen, während wir diese Vorträge hatten, haben die Ratingagenturen wieder verschiedene Länder, Belgien, Portugal, Ungarn, herabgestuft. Und einige Banken sind pleite gegangen. Und man weiß, das wird noch sich weiter zuspitzen. Die Frage ist, wo führt das hin? Man sieht, dass der Abstand zwischen Arm und Reich immer größer wird. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Und der Mittelstand, in Deutschland haben wir noch einigermaßen Glück, könnte man sagen, oder vielleicht auch ein Vorrecht, dass der Mittelstand noch einigermaßen gut leben kann. Aber in vielen Ländern der Welt versinkt der Mittelstand in die Armut. Und man muss sein letztes Sparschwein opfern, um leben zu können. Und man fragt sich, warum ist das so? Wer greift hier ein? Warum nimmt die Ungerechtigkeit so überhand? Wer schafft Gerechtigkeit? Ausschreitungen nehmen zu. Und ich bin überzeugt, je mehr die Krise sich zuspitzt und sich zuspitzen wird, desto mehr werden wir Demonstrationen, aggressive Demonstrationen, Ausschreitungen, Anarchie auf unserem Planeten erleben. Ist unser Planet noch zu retten? Was geschieht? Nicht nur auf globalem Gebiet, sondern auch auf persönlichem Gebiet. Ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation und das Verständnis der Menschen untereinander nicht unbedingt besser wird. Dass die Menschen egoistischer werden, liebloser werden, aggressiver werden. Der Drogenkonsum nimmt immer mehr zu. Menschen bringen sich selber um durch bestimmte Stoffe, die sie sich in die Venen spritzen. Vielleicht fragen wir uns auch, wenn wir einen Menschen durch den Tod verloren haben, was kommt dann? Warum passiert gerade mir das? Warum gibt es in dieser Welt manches, was wir nicht verstehen, was uns ungerecht erscheint? Wird es jemals Sühnung für die Ungerechtigkeit und Gewalt geben? Viele Menschen fragen sich, wenn es einen liebenden Gott gibt, warum greift er nicht ein? Jesaja sagt dazu: Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und berechnen den ewigen Bund. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Hier haben wir eine interessante Aussage, wo Gott uns sagt, der Grund, warum es mit der Welt, mit der Moral schlechter wird, ist nicht, dass Gott da oben etwas verändert, sondern dass die Menschen wovon abweichen? Sie übertreten das Gesetz. Wir haben am zweiten Vortrag, wo es um den Masterplan ging, gehört, dass Gott einen Masterplan hat für uns, für unseren Planeten, für unser Leben. Und dieser Masterplan darin besteht, dass wir mit Gott in Harmonie leben und Gottes Gebote befolgen und Gottes Gebote etwas sind, was uns Lebensqualität gibt, was uns Frieden gibt und Sicherheit gibt. Und dass es heute einen Masterplan gibt, einen weltlichen Masterplan dieser Welt, der versucht, die Menschen in einen anderen Frieden, eine andere Sicherheit, in andere Gesetze hineinzuführen. Und Gott sagt, weil die Menschen mein Gesetz verändert haben und nicht mehr halten, deshalb ist die Erde entweiht und die Menschen müssen die Folgen tragen. Gott könnte eingreifen, natürlich. Ich habe mal jemanden Folgendes sagen gehört: Entweder kann Gott nicht oder will Gott nicht eingreifen, um die Ungerechtigkeit zu beenden. Wenn er nicht kann, dann ist er nicht allmächtig. Wenn er nicht will, dann liebt er uns nicht. Ich glaube, dass Gott beides ist. Ich glaube, Gott könnte, wenn er wollte. Gott ist allmächtig, oder? Und Gott würde auch gern, wenn er wollte. Denn er liebt uns, er ist Liebe. Er möchte das Beste für uns. Aber Gott lässt es trotzdem laufen. Auf jeden Fall jetzt noch. Warum? Weil Gott Liebe ist. Gerade weil er Liebe ist. Und weil er Liebe ist, gibt er seinen Geschöpfen, uns Menschen, die freie Entscheidung. Dass wir ihn lieben können, ihn anerkennen können und dass wir damit in Harmonie mit Gott leben können. Oder wenn der Mensch sich gegen Gott entscheidet, Gott lässt den Menschen die Freiheit auch zu sündigen, Negatives zu tun. Und Gott verwischt nicht die Folgen der Sünde. Gott lässt den Menschen die Folgen der Sünde spüren. Und das Problem ist, dass meistens gerade Unschuldige unter der Sünde leiden, oder? Wenn ich aggressiv bin, dann muss der, zu dem ich aggressiv bin, unter meiner Aggressivität leiden, oder? Aber Gott schaut nicht ohne Ende zu. Es gibt irgendwann einen Punkt, wo Gott sagt, ich möchte Gerechtigkeit schaffen. Und wie kann man Gerechtigkeit schaffen? Stellen Sie sich vor, jemand klagt Sie an. Ein Autounfall, Sie fahren auf der Autobahn, jemand fährt Ihnen hinten drauf und derjenige behauptet einfach, Sie sind schuld. Und Sie sollen alles bezahlen. Wonach sehnen Sie sich, wenn Sie angeklagt werden, viel Geld bezahlen müssten und Sie aber unschuldig sind? Nach Gerechtigkeit. Genau. Und wie kann man Gerechtigkeit schaffen? Was können wir tun heute, damit wir Gerechtigkeit haben? Wir gehen vor Gericht. Wir brauchen einen guten Anwalt. Obwohl ich überzeugt bin, dass heute, wenn man das genau nimmt, unsere Gerichte sprechen nicht Recht. Man nennt das Rechtsprechung. Aber ich bin überzeugt, heute gibt es keine Rechtsprechung mehr. Heute werden Urteile gefällt, aber keine Rechtsprechung gemacht. Denn heute gewinnt meistens der, der den besseren Anwalt hat. Weil der Anwalt genau weiß, wo er noch irgendwelche Gesetzeslücken oder Gesetzesfinessen herausholen kann, um dem, der vielleicht sogar im Unrecht ist, Recht zu geben. Und wir fragen uns, wenn selbst unsere Gerichtsbarkeit nicht mehr zuverlässig ist, worauf können wir uns dann noch verlassen? Gott schafft Gerechtigkeit. Das ist eine gute Nachricht, oder? Weil Gott Liebe ist, ist er auch gerecht. Und weil er gerecht ist, schafft er Gerechtigkeit. Gott möchte jetzt schon Gerechtigkeit schaffen, hier. Wodurch? Indem er die Menschen aufruft, wie zum Beispiel durch diese Vorträge, dass er die Menschen aufruft, kommt zu mir, lebt mit mir und haltet meine Gebote. Denn wenn ihr mein Gesetz haltet, dann wird Gerechtigkeit geschaffen. Stellen Sie sich vor, alle Menschen auf der Welt würden immer und überall zu allen Zeiten die 10 Gebote halten. Da hätten wir doch schon fast das Paradies auf Erden, oder? Wir bräuchten keine Schlösser mehr und wir müssten nicht mehr unsere Sachen irgendwo, ja, man kann das Auto offen stehen lassen, nichts wird mehr geklaut und keine Gewalt. Es wäre doch, aber nicht nur die äußeren 10 Gebote. Stellen Sie sich vor, alle Menschen würden auch den Geist der 10 Gebote und auch Jesu Bergpredigt beherzigen. Dann hätten wir das Paradies auf Erden. Und so eine Gerechtigkeit möchte Gott jetzt schon schaffen. Und er versucht es auch, indem er Menschen überzeugt, nicht zwingt. Gott zwingt nicht. Aber Gott weiß es, und er hat es auch vorausgesagt in der Bibel, dass auf der Erde, solange wir hier leben, nicht sein wird. Weil die Mehrheit der Menschen nicht wollen. Und doch schafft Gott Gerechtigkeit. Es gibt einen Bibeltext im Psalm 9, Vers 8 bis 11. Aber der Herr regiert für immer und ewig. Sein Richterstuhl steht schon bereit. Über die ganze Welt wird er ein gerechtes Urteil sprechen und allen Völkern seine Entscheidung verkünden. Die Unterdrückten finden bei Gott Zuflucht. In schwerer Zeit beschützt er sie. Die zu Unrecht angeklagt sind, freuen sich, wenn Gericht gehalten wird. Warum? Weil im Gericht ihre Unschuld bewiesen wird. Stellen Sie sich vor, was im Dritten Reich passiert ist. Über 6 Millionen Menschen umgebracht. Dieses Nazi-Terrorregime. Stellen Sie sich vor, das würde niemals gesühnt werden. Gott hält Gericht. Gott wird Gericht halten über die ganze Welt. Über alles, was auf dieser Welt passiert ist, seit 6000 Jahren. Und da schafft Gott Gerechtigkeit. Das Problem könnte nur sein, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, dass wir uns fragen, ja, wie schneide ich denn dabei ab? Dazu kommen wir nachher noch drauf, dazu nachher mehr. Apostelgeschichte 17, 31 steht, denn er, Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das heißt, dieser eine Mann, von dem er hier spricht, ist Jesus Christus. Gott wird diese Welt richten. Er hat einen Tag festgesetzt, wo er das Gericht beginnt. Durch Jesus Christus. Jesus wird Gericht halten und wird Recht schaffen. Recht schaffen, Gerechtigkeit schaffen. Wir werden heute Morgen drei Punkte haben in unserem Vortrag. Erstens, Gottes Gericht tagt. Zweitens, die Zeit des Gerichtes. Und drittens, Gnade im Gericht. Zum ersten Punkt, das Gericht tagt. Warum ist das Thema Gericht so wichtig? Ich höre immer wieder Christen, die sagen, naja, das Thema Gericht, das sollten wir lieber sparen. Aus der Bibel ausklammern. Steht zwar drin, aber am besten umgehen wir das, umschiffen wir das so ein bisschen. Warum? Weil das Gericht macht immer schlechte Gefühle, oder? Wer von Ihnen war schon mal bei Gericht? War schon mal dabei bei einer Gerichtsverhandlung? Das sind schon eine ganze Reihe. Ich hoffe nicht als Angeklagte. Ich war auch schon öfter mal dabei, mal als Zeuge oder mal als Zuhörer oder als Beisitzer, auch mal als Seelsorger. Und ich denke, selbst wenn man als Zeuge dahin kommt, man wird vereidigt, dann fühlt man sich komisch, oder? Hat so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Warum? Naja, weil da so ein Mann sitzt, der hat so eine besondere Kleidung an und der kennt sich aus und ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und wenn ich was Falsches sage, naja, ich weiß ja nicht, was er mit mir macht dann hinterher. Das heißt, wenn wir von Gericht hören, auch wenn wir unschuldig sind, fühlen wir uns manchmal so ein bisschen schlecht dabei. Aber ich kann Ihnen versichern, Gottes Gericht müssen wir uns nicht schlecht fühlen. Keine Gnade ohne Gericht. Ab und zu gibt es Verurteilte, die ein Gnadengesuch ergehen lassen an den Präsidenten in den USA oder auch in Deutschland. Und wenn der Präsident einen Menschen begnadigt, bedeutet das, dieser Mensch ist eigentlich schuldig. Er ist verurteilt worden und er wird begnadigt. Das heißt, er bekommt Gnade vor Recht. Das heißt, er bekommt frei, obwohl er es eigentlich nicht verdient hat. Laut dem Gesetz müsste er noch so und so lange im Gefängnis sein oder in Amerika die Todesstrafe bekommen. Aber der Präsident kann gnädig sein und ihm diese Strafe erlassen. Und wir wissen, die Bibel sagt es hundertfach, dass wir durch Gnade erlöst werden, dass Jesus Christus uns erlöst hat durch sein Blut am Kreuz und dass es Gnade ist, dass wir erlöst werden. Aber wenn es Gnade ist, dann heißt das, dann muss es ja auch ein Gericht geben, ein Gerichtsurteil geben. Das heißt, wir sind eigentlich alle, die wir heute Morgen hier sind und alle, die am Livestream zuschauen und alle, die die DVDs schauen werden, jeder Einzelne ist schuldig. Warum? Im Gericht wird nicht eine Balkenwaage hingelegt und hier kommen die guten Taten hin und hier kommen die bösen Taten hin und wenn die guten Taten überwiegen, dann hast du Glück gehabt, dann kommst du raus. Nein. Sondern die Bibel sagt, die Sünde bedeutet eigentlich Trennung von Gott. Und Gott ist das Leben. Deswegen ist Sünde eigentlich Trennung vom Leben. Wenn ich mich vom Leben trenne, dann bedeutet das der Tod. Die Folge der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn wir eine Sünde getan haben oder gedacht oder gesagt haben, sind wir schon schuldig. Das heißt, alle Menschen können von sich aus, von selbst heraus nicht bestehen. Das Gesetz klagt uns an. Das Gesetz sagt, hier hast du mich übertreten. Und das Problem ist, das Gesetz hat recht. Und jetzt ist der Punkt, Gnade von Jesus kann nur kommen, indem er Menschen, die eigentlich schuldig wären, nämlich alle Menschen, wir alle, dass Gott sie begnadigt. Dass Jesus sagt, ich bin für diesen Menschen gestorben. Und deshalb ist er frei. Gott tut nicht die Sünde einfach wegwischen. Das geht nicht. Gott kann die Sünde nicht einfach übersehen, sondern er hat die Strafe der Sünde selbst getragen am Kreuz. Und alle Menschen, die es wollen, die Ja sagen dazu, die es annehmen, können Gnade bekommen von Gott. Aber die Gnade setzt voraus, dass es ein Gericht gibt. Ohne Gnade, keine Gnade, ohne Gericht. Kein ewiges Leben ohne Gericht. Gott ist kein Despot, der einfach mal guckt, naja, wer gefällt mir jetzt? Ja, der Mensch gefällt mir, den nehme ich mal mit in den Himmel und der nicht, den lasse ich mal unten im Tod. Nein, Gott ist nicht willkürlich. Gott möchte uns ewiges Leben schenken, aber er muss im Gericht feststellen, wer sein Angebot angenommen hat, wer Ja gesagt hat, wer an Gott glaubt und wer nicht. Das muss festgestellt werden in einem öffentlich zugänglichen Gericht. Durch den Sündenfall kam die Sünde in die Welt. Durch das Gericht schafft Gott die Sünde aus der Welt heraus. Gott möchte die Sünde überwinden. Am Ende wissen wir, auf der neuen Erde wird es eine Zeit geben, wo es keine Sünde mehr gibt und damit auch kein Leid und kein Tod und kein Geschrei und kein Schmerz mehr. Und damit die Sünde aus der Welt rauskommen kann, muss Gott Gericht halten. Das heißt, dass er damit die Sünde verurteilt und die Menschen, die sich an die Sünde gebunden haben, an der Sünde festgehalten haben, auch mit verurteilt und vernichtet. Gott will die Sünde vernichten und dazu braucht es Gericht. Damit wir am Ende wieder ein ewiges Leben bei Gott ohne Sünde haben können. Noch ein Gedanke. Die sündlosen Bewohner des Himmels brauchen die Gewissheit, dass sie die Menschen ohne Risiko in den Himmel aufnehmen können. Wir wissen aus der Bibel, dass es auch andere nicht gefallene Welten gibt und dass es auch Himmelsbewohner gibt. Und die gucken uns hier zu und die sehen, was wir alles hier anstellen, was die alles mit angucken müssen, seit 6000 Jahren. Und die fragen sich, wenn wir das jetzt sehen, was die Menschen dort machen, wie können wir es wagen, diese Menschen, auf jeden Fall einige von diesen Menschen, in den Himmel zu nehmen? Es könnte ja sein, dass wir die Sünde mit den Menschen in den Himmel reinkriegen und dass wir ein Problem im Himmel haben, oder? Deswegen hält Gott Gericht, damit die sündlosen Bewohner des Himmels sehen können, die Menschen, die Gott in den Himmel nimmt, das sind Menschen, die haben sich unter Gott gestellt. Die haben ihr Leben Gott übergeben. Die haben sich von der Sünde getrennt. Die wollen die Sünde nicht. Die haben in ihrem Herzen mit der Sünde gebrochen. Sie können diese Menschen ohne Risiko in den Himmel aufnehmen, weil Gott diese Menschen verändert hat. Wofür hält Gott Gericht? Erstens, dass Gott muss im Gericht etwas rechtfertigen. Und zwar, wenn wir angeklagt werden, müssen wir entweder uns rechtfertigen oder werden verurteilt. Unser Anwalt versucht uns zu rechtfertigen, wenn wir unschuldig sind. Manchmal auch, wenn wir nicht unschuldig sind. Aber Satan hat Gott angeklagt. Die erste Anklage, wir hatten das am dritten Thema uns angeschaut, wo Satan im Himmel rebelliert hat. Er war selbst ohne Sünde, vollkommen geschaffen. Und er hat Gott in Frage gestellt. Gott ist Liebe und Gott ist Gerechtigkeit. Er hat gesagt, Gott ist weder Liebe noch Gerechtigkeit. Und jetzt, wenn ganz am Ende Gott Gericht hält, dann wird er im Gericht seinen Charakter offenbaren. Gott wird zeigen im Gericht, dass er liebevoll ist und dass er liebevoll handelt. Und dass Gott gerecht ist, dass er gerecht handelt. Im Gericht wird offenbar werden, dass jeder Mensch, der verloren geht, deswegen verloren geht, weil er selbst schuld ist und nicht Gott. Wenn es einen Menschen geben würde, an dessen Verlorenheit am Ende Gott schuld wäre, wäre Gott ungerecht. Warum? Weil dieser Mensch sagen könnte, lieber Gott, ich habe keine Chance gehabt. Du bist schuld, dass ich nicht dabei bin. Und deshalb bist du ungerecht und lieblos. Nein, im Gericht wird gezeigt, dass jeder Mensch für seine eigene Entscheidung gerade stehen muss. Zweitens, Gottes Gesetz wurde angeklagt. Satan hat gesagt, Gottes Gesetz ist nicht gut. Er hat es verändert, er hat es in Frage gestellt, er hat es abgeschafft, für abgeschafft erklärt, besser gesagt. Und jetzt wird gezeigt im Gericht, dass Gottes Gesetz gut ist, ein Gesetz zum Leben ist, das ist vollkommen ist. Ein Ausdruck von Gottes Charakter, von Gottes Wesen. Die Gläubigen werden angeklagt. Satan sagt, was, den willst du in den Himmel nehmen? Guck mal, was er alles gemacht hat. Und das stimmt ja auch, was wir gemacht haben. Aber wir werden im Gericht gerechtfertigt. Das heißt, dass Gott im Gericht zeigt, dass unsere Schuld vergeben ist und dass wir ohne Schuld vor Gott stehen, weil wir Vergebung bekommen haben. Rechtfertigung durch Gott. Es wird entschieden, wer gerettet ist. Wenn Gott einen Menschen ohne Gerichtsurteil verurteilen würde, wäre er genauso wie ein Despot, der einfach nach seiner Willkür handelt. Aber Gott ist kein Despot. Gott ist liebevoll. Und er zeigt im Gericht auf, dass er alles getan hat für jeden Menschen, dass der Mensch die Chance hat, erlöst zu werden. Und es wird entschieden, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Übrigens schon mal ein Gedanke. Das heißt, das Gericht muss stattfinden, bevor die Trennung stattfindet, oder? Zwischen denen, die gerettet werden und die nicht gerettet werden. Wann werden die Menschen getrennt? Wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels. Dann werden die Gläubigen von den Ungläubigen getrennt. Und dann muss feststehen, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Satan und die Ungläubigen werden verurteilt. Die Sünde muss verurteilt werden. Und Menschen, die Sünde lieben, die an der Sünde festhalten, die Sünde wollen, werden mit der Sünde verurteilt und am Ende den ewigen Tod erleiden. Und das ist dann die Strafe. Satan und die Ungläubigen bekommen ihre Strafe, den ewigen Tod. Sie werden nicht ewig in der Hölle schmoren. Wir haben darüber gesprochen. Gerhard Paderatz hat deutlich erklärt, dass es keinen Gott gibt, der sich daran freut, wie er seine Geschöpfe ewig quälen kann. Nein, das wäre ein grausamer Gott. Sondern der ewige Tod bedeutet, dass Gott am Ende die Sünde auf die Menschen legen wird. Und die Menschen werden an der Sünde sterben, weil die Sünde sie zum Tode bringt. Genauso wie am Jesus am Kreuz. Er ist den zweiten Tod, den Sündentod gestorben am Kreuz. Gott hat die Sünden der ganzen Welt auf Jesus gelegt und durch die Sünde ist er am Kreuz gestorben. Und so wird Gott am Ende, wenn das Gericht beendet ist, die Sünden der Menschen, die nicht vergeben wurde, der Ungläubigen, auf sie legen und sie werden durch die Sünde, an der Sünde sterben, den ewigen Tod. Die Sünde darf nicht in den Himmel. Und das ist eine gute Nachricht, oder? Stellen Sie sich vor, wir wären im Himmel, auf einmal kommt da jemand vorbeigelaufen, der wieder anfängt zu sündigen. Der gar nicht seine Sünde sein lassen wollte. Der dann so reingerutscht ist durch die Hintertür in den Himmel. Wäre doch kein schöner Gedanke im Himmel, oder? Deswegen passt Gott auf, dass kein Halunke durch die Hintertür in den Himmel reinkommt, sondern dass wirklich gerecht das zugeht. Dass jeder, der wirklich mit Gott lebt, der sich von Gott verändern lässt, dass er freigesprochen wird und die anderen Menschen, die nicht wollten, auch nicht dabei sind. Die Sünde darf nicht in den Himmel. Fakten über Gottes Gericht. Wir wollen uns einen Bibeltext anschauen, was die Bibel sagt, was das Gericht so nach sich zieht und auf sich hat. Wo findet das Gericht statt? Hier haben wir einen Text in Daniel 7, Vers 9 und 10. Wir haben schon mal über Daniel 7, diese vier Tiere gesprochen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, diese vier Weltreiche, die gekommen sind. Und dann das Papsttum als kleines Horn. Und dann habe ich das Gericht übersprungen damals. Das werde ich heute nachholen. Nämlich die Verse 9 und 10. Dort steht, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Hier haben wir eine Gerichtsszene im Himmel. Und Daniel sieht, wie im Himmel Throne aufgestellt werden. Warum Throne? In der Bibel ist Gericht halten und regieren. Gehört zusammen, ist eins. Der oberste Richter ist gleichzeitig auch immer der oberste Regierungschef. Salomo zum Beispiel. Salomo war König von Israel und er war der oberste Richter. Und wir kennen diesen einen Fall, wo da zwei Frauen sich gestritten haben, dass beide behaupteten, das Baby wäre ihr Baby und wo er das salomonische Urteil gefällt hat. Das sagt man heute noch. Ja? Das heißt, er musste die schwierigsten Gerichtsurteile fällen. Das heißt, der König war gleichzeitig der oberste Richter. Deswegen ist Gott der König und als König richtet er auch, hat er die oberste Richtergewalt. Und hier steht, dass einer, der uralt war, Gott der Vater, sich setzt. Und wir lesen einige Verse weiter, dass auch der Menschensohn, Jesus Christus, dazukommt und sie gemeinsam Gericht halten. Und dann sind hier auch irgendwelche Wesen dabei, tausend mal Tausende und zehntausend mal zehntausend. Einige stehen vor dem Gericht, einige sind als Helfer dabei, sie dienen ihm. Das heißt, das Gericht findet statt vor vielen, vielen Himmelsbewohnern, die dabei sind. Und hier steht, Bücher werden aufgetan. Das Gericht beginnt und Bücher, ich weiß nicht, ob das Bücher sind wie unsere Bücher auf der Erde, vielleicht sind jetzt auch Disketten oder CDs oder DVDs oder ich weiß es nicht, was sie im Himmel für Methoden haben, Dinge zu speichern. Auf jeden Fall werden Informationen über das Leben der Menschen geöffnet. Welche Bücher spielen eine Rolle? Wir haben zwei Bücher hier erwähnt. In Offenbarung 20, Vers 12 und 15 haben wir auch eine Gerichtsszene. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir haben also zwei verschiedene Bücher, einmal das Buch des Lebens und Bücher, wo ihre Werke drinstehen. Was steht im Buch des Lebens drin? Was ist das für ein Buch? Nun, im Buch des Lebens, da stehen die Namen derer drin, die gerettet sind. Und ich denke, diese Liste im Himmel unterscheidet sich ein bisschen von unserer Gemeindeliste auf der Erde. Denn es gibt sicherlich Menschen, die nicht auf unserer Liste draufstehen, die trotzdem gerettet sind. Und es gibt Menschen, die in der Gemeindeliste draufstehen, die nicht gerettet sind. Nur Gott allein weiß, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Das heißt, in dem Buch stehen die Menschen drin, die gerettet sind. Und hier steht nämlich, die nicht da drin geschrieben stehen, die wurden in den feurigen Pfuhl geworfen. Das heißt, sie haben den ewigen Tod, den zweiten Tod, müssen sie erleiden. Wann werden wir da reingeschrieben? Wir werden da reingeschrieben, wenn wir uns ganz bewusst für Jesus entscheiden. Wenn wir von seiner Liebe gehört haben, wenn wir von seinem Erlösungsplan gehört haben, dann werden wir, und wenn wir dann unser Leben Gott übergeben, wenn wir eine Entscheidung für ihn treffen und sagen, Herr Jesus, ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast, dass dein Angebot für mich gilt. Das nennt die Bibel Bekehrung, Wiedergeburt. In dem Moment ist im Himmel ein Engel und der schreibt unseren Namen ins Buch des Lebens. Und es hängt zusammen mit der Taufe. Die Bekehrung, wenn der Mensch sich zu Gott bekehrt, sein Leben Gott übergibt und sich taufen lässt, dann ist er gerettet. Dann ist sein Buch, dann ist sein Name im Buch des Lebens geschrieben. Und wir haben noch andere Bücher. Was steht in den anderen Büchern drin? In den anderen Büchern, da stehen alle unsere Werke drin. Alle unsere Sünden drin. Alle unsere guten Taten drin. Und die spielen auch eine Rolle. Warum? Und zwar, wir wissen ja, wir werden erlöst durch den Glauben. Durch unser Vertrauen zu Gott, durch unsere Beziehung zu Gott werden wir erlöst. Aber woran kann man den Glauben denn erkennen? Gott will ja vor dem Universum zeigen, dieser Mensch und dieser Mensch, die gehören mir, die glauben. Wie kann Gott das zeigen? Gott zeigt das durch unsere Werke, durch unseren Charakter. Warum? Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, sein Leben Gott übergibt, dann wird sich sein Leben verändern. Es geht nicht anders. Weil Jesus in uns lebt. Paulus sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das wird sichtbar. Und in dem Buch der Werke kann Gott zeigen, seht her, hier an dem Punkt hat der Mensch sein Leben Gott übergeben und hier hat sich sein Leben verändert. Es ist nicht die Bedingung, vollkommen sündlos zu sein, um erlöst zu werden, nein. Bedingung ist, dass wir Gott vertrauen, unser Leben ihm geben, mit ihm leben. Und Gott verändert unser Leben dann und das ist sichtbar. Was wird im Gericht berücksichtigt? Was kommt alles vor? Römer 2, Verse 14 bis 16. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Das heißt, hier sagt Paulus, dass selbst die Menschen, die Gottes Gesetz nicht kennen, das Gesetz doch kennen, nämlich in ihrem Gewissen. Und Gott wird nach dem Gewissen der Menschen sie auch richten. Und zwar, wir werden gerichtet nach unserer Erkenntnis, die wir hatten. Wenn wir viel Erkenntnis hatten, werden wir auch nach einem hohen Maßstab gerichtet. Hatten wir nur wenig Möglichkeiten, Erkenntnis zu bekommen, haben wir auch nur einen geringeren Maßstab nach unserer Erkenntnis. Oh, jetzt könnte jemand sagen, naja, dann will ich möglichst wenig erkennen. Dann habe ich wenig Verantwortung. Aber das funktioniert nicht. Warum? Wenn ich mit Gott lebe, dann möchte ich ja gerade Gott kennenlernen, weil Gott möchte, dass mein Leben verbessert wird, dass ich ein schöneres, besseres, glücklicheres Leben habe. Wenn ich mit Jesus lebe, habe ich den inneren Wunsch, Jesus näher zu kommen, noch mehr Liebe von ihm zu empfangen, noch mehr Erkenntnis zu bekommen. Denn die Erkenntnis ist ja eine Erkenntnis über Jesus, über Gott, über seinen Erlösungsplan. Und das ist ja unser Ziel, Jesus näher zu kommen. Wer wird vor dem himmlischen Gericht stehen? 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, ist er gut oder böse. Wie viele Menschen werden gerichtet? Alle. Ich habe immer wieder einige Menschen getroffen, die glaubten, sie seien die einzige Ausnahme der ganzen aller Menschheit, die nicht gerichtet werden. Aber da muss ich leider enttäuschen. Paulus sagt, alle. Alle Menschen werden, weil für alle Menschen entschieden werden muss, wo sind sie dabei? Ewiges Leben, ewiger Tod. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt keinen dritten Mittelweg. Es gibt nur entweder oder. Ewiges Leben, ewiger Tod. Was ist der Maßstab im Gericht? Jedes Gericht braucht einen Maßstab, wonach das Verhalten des Angeklagten beurteilt wird. Ohne Gesetz kein Gericht und kein Urteil. Also ist auch im himmlischen Gericht der Maßstab die 10 Gebote. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Und in den Versen davor werden die 10 Gebote aufgezählt. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Das heißt, die 10 Gebote sind der Maßstab im Gericht. Das heißt, unser Verhalten wird mit Gottes Gesetz verglichen. Interessanterweise, Jakobus sagt hier, das Gesetz der Freiheit. Ich höre immer wieder die Menschen sagen, naja, Freiheit heißt doch, frei vom Gesetz zu sein. Das ist Freiheit, oder? Nein. Frei vom Gesetz zu sein ist keine Freiheit. Dann werde ich nämlich ein Sklave der Sünde. Freiheit heißt, dass ich das Gute, was ich will, auch tun kann. In der Beziehung zu Gott leben, in Jesus frei werden. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. In Jesus werde ich frei. Warum? Weil Jesus mir Kraft schenkt, Vollmacht schenkt, auch Sünde sein zu lassen, mit anderen Worten, das Gesetz zu halten. Und das Gesetz ist gut. Das Gesetz veredelt. Das Gesetz ist Gottes Charakter. Es gibt Gottes Charakter in mich hinein. Gott möchte sein Gesetz in mein Herz hineinschreiben, dass ich von innen heraus Jesus ähnlicher werde und sein Gesetz, sein Charakter widerspiegel. Ein Gesetz der Freiheit. Der Mensch ist dazu geschaffen, dazu bestimmt, in der Beziehung zu Gott zu leben. Daran findet er Erfüllung, Freude, Glück, Harmonie. Und das hängt zusammen mit Gottes Gesetz, weil Gottes Gesetz ein Teil seines Charakters, seines Wesens ist. Zweitens, die Zeit des Gerichtes. Wann hält Gott Gericht? Wann muss entschieden sein, wer gerettet wird? Ich sagte es eben schon mal, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels, stellen Sie sich vor, Jesus kommt wieder vom Himmel herab mit großer Kraft und Herrlichkeit, wie in Daniel 2, der Stein, der das Bild an den Füßen zerschlägt. Und dann überlegt er, naja, wen nehme ich denn jetzt mal mit? Ja, dich vielleicht, naja, ich weiß es gar nicht, wen muss ich denn jetzt mitnehmen? Dann wäre es ein bisschen zu spät, dann anfangen, Gericht zu halten, zu überlegen, wer mitkommt und wer nicht mitkommt. Das heißt, es muss vorher entschieden sein. In Offenbarung 22, Vers 12 heißt es, siehe, ich komme bald, sagt Jesus, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Das heißt, Jesus, wenn er kommt, bringt er seinen Lohn mit. Das bedeutet, dass vorher entschieden sein muss, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Das heißt, vor der Wiederkunft muss das Gericht stattfinden. Und wir leben jetzt vor der Wiederkunft. Ich bin überzeugt, wir leben kurz vor der Wiederkunft. Könnte es dann sein, dass das Gericht jetzt schon stattfindet? Es gibt einen weiteren Text. Die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 7. Und er sprach, der Engel, mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist eine Botschaft, die auf dieser Welt verkündigt wird, bevor Jesus wiederkommt. In den Versen danach, nach der Dreiengelsbotschaft, wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Das heißt, es ist die letzte Botschaft Gottes an dieser Welt. Und hier heißt es, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mit anderen Worten, sie ist da. Und diese Botschaft wird bereits auf der ganzen Welt verkündigt. Und ich bin überzeugt, Gottes Gericht hat bereits begonnen. Und wir schauen uns Daniel 7 noch einmal genauer an. Dort finden wir eine zeitliche Eingrenzung schon mal, wann das Gericht im Himmel beginnt. Wir finden das kleine Horn. Wir lesen Daniel 7, 25 bis 27. Dort heißt es, er, das kleine Horn, wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Wir haben hier drei Verse. Vers 25, Vers 26 und Vers 27. Und jeder Vers hat eine andere Zeitepoche beschrieben. Vers 25 spricht von dem kleinen Horn, das ist 3,5 Zeiten die Macht hat. Wir hatten darüber gesprochen gehabt am dritten Vortrag, das kleine Horn, die religiös-politische Macht im Mittelalter, das Papsttum, was hier für 1260 Jahre lang die Macht hatte, von 538 bis 1798. Das ist die Zeit, die hier beschrieben ist, in Vers 25. Vers 26 spricht vom Gericht. Was steht hier? Wann kommt das Gericht? Danach. Wonach? Nach Vers 25, nämlich Vers 25 endet mit 1798. Und hier steht danach das Gericht. Also nach 1798 beginnt die Endzeit und beginnt das Gericht Gottes. Irgendwann danach. Und Vers 27, hier wird das Reich und die Macht und die Gewalt den Gläubigen gegeben. Wann bekommen die Gläubigen Gottes Reich? Wenn Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels, dessen Reich ewig ist. Das ist Jesu Wiederkunft. Das heißt, wir haben hier das Gericht beschrieben zwischen 1798 und Jesu Wiederkunft. Eine nähere Eingrenzung schon mal. Und im nächsten Vers schauen wir uns an, in Daniel 8, Vers 14, wo man genau auf das Jahr kommt, wann das Gericht im Himmel begonnen hat. Wird auch eine Prophezeiung beschrieben auf das Jahr des Gerichtes im Himmel. Nämlich Daniel 8, Vers 14, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgende vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Im Grundtext heißt es eigentlich gereinigt werden. Was hat das mit dem Gericht zu tun? Wir werden diesen Text ein wenig näher jetzt mal uns anschauen, von verschiedenen Seiten beleuchten, weil das ein wichtiger Text ist, dass das Heiligtum gereinigt wird nach 2300 Abende und Morgen, 2300 Tagen. Und zwar, die Frage ist, welches Heiligtum ist hier gemeint? Welches Heiligtum wird hier gereinigt, wird hier geweiht? Und zwar, es geht ums himmlische Heiligtum. Woher wissen wir das? Drei Gründe. Vers 17 sagt, das Gesicht, nämlich von den 2300 Abenden und Morgenden, geht auf die Zeit des Endes, in die Endzeit hinein. Zweitens, die Reinigung des Heiligtums findet nach dem Auftreten des kleinen Horns statt. Das kleine Horn, haben wir eben gesagt, endet 1798. Und dieser Vers 14 in Daniel 8 kommt nach dem kleinen Horn, also nach 1798. Und drittens, 70 nach Christus ist das irdische Heiligtum zerstört worden. Und deswegen gibt es das irdische nicht mehr. Es gibt nur noch ein einziges Heiligtum seitdem. Und das Heiligtum ist wo? Im Himmel. Wir haben hier den Text, Hebräer 8, Vers 1 und 2, wo Paulus uns sagt, Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, nämlich Jesus Christus, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, wir haben im Himmel ein Heiligtum stehen. Und dieses Heiligtum ist ähnlich wie das irdische Heiligtum. Wie das aussieht, aus welchem Material das ist, weiß ich nicht. Sicherlich irgendwelche himmlischen Materialien. Und es wird auch sehr groß sein. Warum? Weil in dem Heiligtum Gericht gehalten wird. Und da haben wir gelesen, eben 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Also es ist sehr, sehr groß. Nee. Aber es gibt im Himmel ein Heiligtum. Und was passiert dort im Heiligtum im Himmel? Jesus Christus ist dort unser Hohepriester. Das heißt, wir können jetzt das Modell im Alten Testament, das Heiligtumsmodell, das Priestermodell, was im Alten Testament uns gegeben worden ist, übertragen auf Jesu Dienst am himmlischen Heiligtum. Was im Alten Testament passiert ist mit den ganzen Opfern und mit den ganzen Priestergesetzen, war alles ein Hinweis auf den Erlösungsplan, was Jesus für uns tut. Wir opfern heute nicht mehr, zum Glück nicht mehr, weil Jesus am Kreuz das wahre Opfer gebracht wurde. Aber es veranschaulicht uns als eine Typologie, was im Erlösungsplan für uns Jesus heute tut. Was hat die Reinigung des Heiligtums, des himmlischen Heiligtums, mit dem Gericht Gottes zu tun? Und dazu müssen wir uns einmal das Heiligtum ein wenig näher anschauen, nämlich erstmal das irdische Heiligtum. Hier habe ich ein Modell vom irdischen Heiligtum. Und zwar, wir haben hier den Vorhof, wir haben drei Abteilungen. Außenrum haben wir den Vorhof, dann haben wir hier das Heilige, das ist dieser erste Bereich des Gebäudes, und wir haben dann das Allerheiligste, hier hinten ein kleiner Bereich, wo nur ein Gegenstand drin steht. Und wir haben verschiedene Gegenstände hier, wir haben den Brandopferaltar, hier wurden die Tiere getötet, geschlachtet und teilweise verbrannt, das Fett auch verbrannt. Wir haben hier das Wasserbecken, wo die Priester sich waschen sollten. Hier haben wir im Heiligen den Schaubrottisch, wir haben den Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, damit sie Licht hatten. Wir haben einen Räucheraltar, der hier steht, und wir haben im Allerheiligsten die Bundeslade. Und in der Bundeslade, was war da drin? Die 10 Gebote. Übrigens, das ist ein schönes Beispiel. Hier über der Bundeslade war Gottes Gegenwart, Gottes sichtbare Gegenwart, die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und hier haben wir Gottes Charakter wiedergespiegelt, nämlich der Deckel dieser Bundeslade, da waren zwei Engel drauf, der hieß Gnadenthron. Und das ist ein Symbol, ein Zeichen von Gottes Liebe. Und in der Bundeslade darunter waren die 10 Gebote, ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Und so sehen wir, dass Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit in sich vereint sind. Die kann man nicht trennen, die gehören zusammen. Weil Gott Liebe ist, ist er auch gerecht. Und die 10 Gebote sind der Ausdruck, die Grundlage seiner Regierung, seines Wesens. Ja, hier nochmal das Innere des Heiligen, des Allerheiligsten. Hier der Leuchter, hier der Räucheraltar, hier der Schaubrottisch und hier die Bundeslade mit den beiden Engeln und dem Gnadenthron und der Herrlichkeit Gottes dazwischen. Jetzt haben wir in diesem Dienst verschiedene Phasen. Und zwar, wofür war überhaupt das Heiligtum da? Wofür hat Gott das damals bauen lassen? Es gab ein Problem, nämlich Gott wollte, dass der sündige Mensch mit dem heiligen Gott wieder versöhnt wird. Dass der Mensch Vergebung finden kann, dass der Mensch wieder mit Gott in Gemeinschaft kommen kann. Der Mensch ist durch die Sünde von Gott getrennt. Und normalerweise kann der Mensch mit dem sündlosen Gott nicht Gemeinschaft haben. Aber Gott hat das Heiligtum geschaffen, damit hier am Heiligtum der Mensch mit Gott wieder versöhnt wird. Der Versöhnungsdienst. Er kann Opfer bringen, er kann Vergebung bekommen und er kann wieder mit Gott eins werden. Und wir haben dafür zwei verschiedene Dienste. Einmal der tägliche Dienst, und zwar deswegen täglich, weil jeden Tag diese Opfer, die ich jetzt beschreibe, dargebracht wurden. Nämlich Gott hatte gesagt, wenn ein Mensch gesündigt hat, sollte er ein Tier bringen, ein Schaf oder eine Taube oder ein Stier oder eine Ziege, ein reines Tier, ohne Fehler, und sollte das Tier zum Heiligtum bringen und dort töten. Dann hat der hohe Priester mit der Schale das Blut aufgefangen oder ein anderer Priester das Blut aufgefangen und hat das Blut an die Hörner des Altars gestrichen und manchmal auch ins Heilige gebracht und vor den Vorhang gesprengt Richtung Allerheiligstes. Bevor der Sünder das Tier getötet hat, musste er Folgendes tun. Er musste seine Hände auf das Tier legen. Was musste er machen? Seine Sünde bekennen. Das heißt, er musste seine Sünde einsehen, bereuen und bekennen. Und wenn er seine Sünde bekannt hat, auf dem Tier, was passierte dadurch? Vorher war die Sünde auf dem Sünder. Jetzt hat er das Tier vor sich, legt die Hände auf das Tier und bekennt seine Sünde. Und jetzt wird die Sünde übertragen von dem Sünder auf das Tier. Und das Tier wird dann getötet als Zeichen, dass Sünde den Tod nach sich zieht. Und durch das Blut bringt der Hohepriester die Sünde auf das Heiligtum. Sie wird sozusagen auf dem Heiligtum gespeichert. Die gute Nachricht ist, Vergebung bedeutet, der Sünder ist frei von der Schuld. Er bereut, er bekennt und er ist frei. Deswegen, wenn Sie eine Schuld mit sich rumtragen, wenn Sie ein Gewissen haben, was Sie belastet, wenn Sie innere Probleme und Druck haben, kommen Sie zu Jesus. Sie können Ihre Sünde, Ihre Schuld ihm bekennen. Und im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus vergibt uns. Und wir stehen dann rein vor Gott, als ob wir nie gesündigt hätten. Das wurde hier gezeigt durch die Tiere. Übrigens, diese Tiere konnten die Sünde nicht wirklich wegnehmen, sondern die Tiere waren ein Hinweis, ein Sinnbild auf das Lamm Gottes, Jesus Christus, der kommen sollte, der sterben sollte. Siehe, sagte Johannes der Täufer, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist gestorben für die Sünden der Menschen. Und jedes Tier, was geopfert worden ist, war ein Hinweis, dass die Menschen damals an den Messias glauben würden, der kommen sollte, um ihre Sünde zu tragen. Das heißt, es war ja alles im Voraus. Heute brauchen wir nicht mehr zu opfern. Warum nicht? Weil heute das Opfer gebracht wurde in der Vergangenheit. Wir können heute rückblickend auf Jesu Opfer schauen und zu Gott kommen und Vergebung bitten und Gott vergibt uns. Er reinigt uns. Eine gute Nachricht, eine wunderbare Nachricht. Sie mussten jeden Tag immer wieder opfern. Warum? Weil sie jeden Tag gesündigt haben. Diese täglichen Opferungen waren eine Reinigung des Sünders von der Sünde. Im täglichen Dienst geschah Folgendes. Der Hohepriester hat jetzt einmal im Jahr das Allerheiligste betreten, um jetzt das ganze Volk zu entsühnen, um das Heiligtum zu entsühnen. Nämlich die Sünde wurde gespeichert, kann man sagen, am Heiligtum fürs ganze Jahr. Und jetzt wurde das Heiligtum gereinigt von der Sünde. Das geschah so, dass er ins Allerheiligste hineinging. Nur einmal im Jahr durfte er hinein. Wie man hier sieht, musste besondere Kleidung anziehen und hat jetzt das Blut eines Tieres, was geopfert worden ist, vor die Bundeslade gesprengt. Und damit vor Gott Sühnung geschaffen für das ganze Volk, für das Heiligtum. Dann wurde die Sünde auf einen zweiten Bock gelegt, der in die Wüste geschickt wurde und der dort umkam. Und dieser Dienst war, dass die Sünde aus dem Heiligtum entfernt wurde. Der große Versöhnungstag, Yom Kippur heißt er, war ein Tag des Gerichts. Wer seine Sünde bekannt hatte, wurde gerechtfertigt. Wer sie jedoch leugnete, wurde aus dem Volk ausgerottet. Das heißt, es war einerseits, dass die Sünde entfernt wurde, beseitigt wurde, aber gleichzeitig auch eine Entscheidungsstunde. Die Israeliten mussten sich entscheiden, wer mit dem Herzen dabei war, war weiter bei Gottes Volk. Wer aber seine Sünde nicht bekennen wollte, wurde aus dem Volk ausgerottet. Eine Gerichtsstunde, ein Gerichtstag war es. Und so haben wir jetzt die Übertragung auch auf Jesus Christus. Auch Jesus hat diese beiden Dienste, den täglichen Dienst und den jährlichen Dienst im himmlischen Heiligtum. Wie sieht das bei Jesus aus? Also hier nochmal die Zusammenfassung von dem irdischen Heiligtum. Der tägliche Dienst, ging es um die Vergebung der Sünde, dass der Sünder freigesprochen wurde. Und der jährliche Dienst, da ging es um die Reinigung von der Sünde, ein Tag des Gerichtes, wo die Sünde aus dem Heiligtum wieder entfernt wurde. So ist es auch bei Jesus. Der tägliche Dienst Jesu ist seit seiner Himmelfahrt. Seit Jesus in den Himmel gefahren ist er im himmlischen Heiligtum und vergibt uns. Wenn wir also unsere Sünde bekennen, gehen wir nicht nach Golgatha zurück. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Wir gehen wohin? Ins himmlische Heiligtum. Zum lebendigen hohen Priester. Und wenn wir unsere Sünde vergeben, unsere Sünde bekennen, dann ist Jesus jetzt dort und sagt, mein Kind hat gesündigt, aber ich bin gestorben, dass er sein Blut für uns geltend macht und sagt, ich habe mein Blut für mein Kind vergossen, er bekommt Vergebung. Das macht er jeden Tag, immer wieder. Bei Tausenden, Millionen von Menschen, die zu ihm beten, um Vergebung beten. Und Gott, Jesus, vergibt gerne. Er sehnt sich danach, uns zu vergeben, uns zu befreien von der Sünde. Aber wir haben auch einen jährlichen Dienst, nämlich, dass Gott Jesus im Himmel Gericht hält, als unser Richter. Und dann wird im Gericht die Sünde aufgedeckt. Und wenn unsere Sünde, wenn festgestellt wird, dass wir wirklich gläubig waren, dann wird unsere Sünde im himmlischen Gericht in den Büchern getilgt und damit ausgerottet. Damit wird das Heiligtum im Himmel gereinigt von der Sünde, die dort geschrieben steht. Das ist der jährliche Dienst, das ist der Beginn des Gerichtes im Himmel. Ja, noch einmal der Bibeltext, Daniel 8, Vers 14. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht, gereinigt werden. Das heißt, hier sagt der Prophet, dass nach 2300 Tagen das himmlische Heiligtum wieder gereinigt wird. Das heißt mit anderen Worten, das Gericht dort beginnt. Eine Zusammenfassung, was wir bis jetzt gesehen haben, die Prophezeiung des Daniels geht auf die Zeit des Endes, in die Endzeit hinein. Da der Dienst im irdischen Heiligtum mit dem Tod Jesu aufgehört hatte, müssen die 2300 Tage etwas mit dem himmlischen Heiligtum zu tun haben. Die Zeitaussagen sind in der Bibelprophetie immer symbolisch. Wir haben schon mal gesehen, auch in den vergangenen Abenden, ein Tag steht für ein Jahr. So haben wir 2300 Tage für 2300 Jahre. Und Gott offenbart jetzt im Daniel, in Daniel 9, wann diese Zeit der 2300 Tage, Jahre beginnt. Und zwar, er sagt in Daniel 9, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und hier steht eigentlich für verhängt, Chatak, abgeschnitten. Er sagt, 70 Wochen sind abgeschnitten. Wovon abgeschnitten? Von den langen Ketten. Wir haben die 2300 Jahre und davon sagt er, sind 70 Wochen, nämlich 490 Tage sind das, 490 Jahre sind abgeschnitten für dein Volk. Er sagt, 2300 Jahre sind für die ganze Welt, wo das Gericht beginnt, aber für die Juden sind 70 Jahrwochen abgeschnitten. So haben wir also hier folgende Grafik. Wir haben die 70 Jahrwochen, 490 Jahre, und die sind abgeschnitten von den 2300 Jahren, wo das Gericht beginnen soll, am Ende dieser Zeit. Diese erste Zeit ist ein Hinweis auf den Messias, der kommen sollte, auf den ersten Messias, wo er Vergebung bringt, wo er sterben sollte, um Vergebung für uns zu erwirken. Und die zweite Weissagung der 2300 Jahre geht auf die Zeit, wo eine Reinigung stattfindet im Himmel, ein Gericht im Himmel stattfindet, um das Heiligtum und uns zu reinigen. Das heißt, das erste geht es um das Lamm Gottes. Jesus Christus kommt auf die Welt, um uns zu erlösen, um uns zu bezahlen, unsere Schuld zu bezahlen am Kreuz. Und das zweite, Jesus ist unser hoher Priester, er ist Richter im himmlischen Gericht, um uns freizusprechen, um wiederzukommen und uns in sein ewiges Reich führen zu können. Das Gericht ist eine Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft, dass wir dann bei ihm in seinem ewigen Reich sein können. Die Frage ist, wann beginnt das Ganze? Hier haben wir die Aussage, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht, von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Hier steht übrigens, Gesalbter heißt übersetzt Messias. Bis der Messias kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang, wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, aber in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Er wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Wer jetzt diese Weissagung, die fantastisch auf Jesu Leben, auf sein Kommen, auf seinen Messiasdienst hinweist, relativ kurz umspannen. Eigentlich steht hier im Grundtext nochmal eine Wiederholung. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem werde wieder aufgebaut, bis auf den Messias, den Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen. Das heißt, der Startpunkt ist der Aufbau Jerusalems. Wir haben das Ganze unterteilt, die 70 Wochen in 7 Wochen, 62 Wochen und eine Woche. Das sind übertragen. Ein prophetischer Tag ist ein wirkliches Jahr. Das sind 49 Tage, 49 Jahre, 434 Jahre, 62 Wochen und eine Woche sind 7 Jahre. Das heißt, wenn wir uns das jetzt ausrechnen, der Beginn sollte sein, wenn der Befehl ergeht, Jerusalem wird aufgebaut. Und zwar ist er folgendes. Daniel war ja, das wissen wir, in Babylon. Das Volk Israel war aus Jerusalem vertrieben worden und sie waren im Exil in Babylon. Und jetzt fragt sich Daniel, wie geht es weiter für mein Volk? Und Gott sagt ihm, wenn der Befehl kommt, Jerusalem wieder aufzubauen, wenn ihr wieder zurückgehen könnt und eure Stadt wieder aufbauen könnt, wird es so und so lange Zeit sein, bis der ersehnte, verheißene Messias kommt. Und wann war der Befehl? 457 vor Christus war der Befehl zum Aufbau Jerusalems von Kyros. Kann man nachlesen in Esra Kapitel 7. Und dann haben sie 49 Jahre gebaut am Tempel bis zum Jahr 408. Das waren diese ersten 7 Wochen. Und dann nochmal die 62 Wochen lang und dann kommen wir genau ins Jahr 27 nach Christus. Und dann sollte, steht hier in der Weissagung, der Messias, der Gesalbte kommen. Und genau in dem Jahr war Jesu Taufe. Nicht seine Geburt, die war ein paar Jahre vor Christus. Genau in dem Jahr ist er im Herbst 27 nach Christus getauft worden. Also eine Weissagung, die sich genau erfüllt hat auf den Messias. Paulus sagt, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Welche Zeit erfüllt? Die Zeit, Daniel sich erfüllt hat. Und dann haben wir eine Woche lang für die Juden eine Gnadenzeit. Die gucken wir uns jetzt genauer an, diese eine Woche. Im Herbst 27 nach Christus war Jesu Taufe. 3,5 Jahre hat er hier gelebt, 3,5 Jahre hat er gewirkt, die Juden zur Bekehrung geführt. Und dann in der Mitte der Woche, sagt der Text, sollte das Opfer abgeschafft werden, Speisopfer und Schlachtopfer abgeschafft werden. Wann wurden die Opfer abgeschafft? Bei Jesu Tod. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, von oben nach unten. Das heißt, Gott hat ihn selbst zerrissen, als Zeichen dessen, dass die Opfer zu Ende sind. Die 4000 Jahre lang von den Millionen von Opfern haben ein Ende gefunden. Warum? Weil Jesus Christus, Gottes Lamm, sich geopfert hat, weil er gestorben ist, weil er die Sünde getragen hat. Und dann 3,5 Jahre nochmal, wo die Apostel den Juden verkündigt haben, eine Gnadenzeit für die Juden, bis die Juden nicht nur Jesus abgelehnt haben, sie haben auch die Botschaft über Jesus abgelehnt und haben Stephanus gesteinigt und haben die Christen verfolgt. Und da war im Jahr 34 nach Christus endgültig die Gnadenzeit für die Juden als Gottesvolk zu Ende. Seitdem sind die Christen Gottesvolk, da sie die Botschaft des Erlösers, des Messias, von Jesus Christus in die Welt hinaustragen und weitergeben. Wir sehen also, es hat sich ganz genau erfüllt. Die Weissagung von Daniel 9 hat sich genau erfüllt im Leben Jesu, im Tod Jesu. Und jetzt ist die Frage, wann beginnt das Gericht? Das Gericht, hatten wir gesagt, beginnt nach den 2300 Jahren. Und die haben den gleichen Anfangspunkt wie die 490 Jahre von Daniel 9. Das heißt, wir haben hier das Jahr 457 vor Christus bis im Jahr 34 nach Christus. Und jetzt müssen wir nur noch rechnen. In welches Jahr kommen wir, wenn wir jetzt weiterrechnen? 2900 Jahre weiter. Wir kommen ins Jahr 1844. In dem Jahr ist im Himmel was passiert. Dort hat nämlich Jesus den zweiten Teil seines Dienstes begonnen. Zuerst hat er seit seiner Himmelfahrt uns jeden Tag vergeben. Er hat jeden Tag, jeder Mensch, der zu ihm kommt, auch heute noch, dass er uns gnädig ist, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er sein Blut für uns geltend macht, damit wir Vergebung unserer Schuld haben können. Und hier hat er begonnen, ein Gericht im Himmel, nämlich seine Wiederkunft vorzubereiten. Seit 1844 wird im Himmel alle Menschen, die an Gott glauben oder vorgeben, an Gott zu glauben, untersucht und entschieden, wer ist dabei und wer ist nicht dabei. Und wenn das Gericht zu Ende ist, dann kommt Jesus wieder. Das heißt, wir haben hier zwei Weissagungen. Die erste geht auf Jesus, unseren Erlöser. Er ist gekommen, uns zu erlösen, zu befreien von der Schuld, unsere Schuld zu tragen. Und hier, die geht auf Jesus, unseren Fürsprecher im Gericht. Zwei wichtige Grundlagen. Er hat uns erlöst und er spricht uns frei im Gericht. Er rechtfertigt uns im Gericht, dass wir das ewige Leben haben können. Der letzte Punkt. Gnade im Gericht. Gott demonstriert in diesem Gericht seine Liebe und Gerechtigkeit vor dem ganzen Universum. Gott ist jemand, der liebt und der gerne auch geliebt werden möchte. Und das Gericht zeigt und offenbart, dass Gott jeden Menschen retten möchte. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Er möchte, dass jeder Mensch Ja sagt. Und er freut sich über jeden Menschen, der Ja sagt. Jesus sagt, im Himmel ist Freude, wenn ein einziger Mensch umkehrt und Ja sagt. Sie können also Gott eine Freude machen, wenn Sie Ja sagen zu ihm. Ein ganzes Ja von ganzem Herzen. Gott offenbart im Gericht seine Liebe, seine Gerechtigkeit. Hebräer 9, Vers 24 heißt es nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um sich bei Gott für uns einzusetzen. Was macht Jesus für uns? Im Gericht setzt er sich für uns ein. Er ist unser Richter, hatten wir am Anfang gelesen, dass Gott ihm das Gericht übergeben hat. Und er ist unser Rechtsanwalt. Er setzt sich für uns ein. Er spricht für uns. Übrigens, ich kann Ihnen eins versichern, was uns ein wenig beruhigt in der ganzen Thematik. Kein Mensch wird selber bei seiner eigenen Gerichtsverhandlung dabei sein. Manchmal gibt es so Bilder, so gemalte Bilder, wo ein Mensch vor so einem riesengroßen Tribunal steht und er steht ganz alleine da und das Gesetz steht ganz groß vor ihm und er muss sich jetzt rechtfertigen vor dem ganzen Tribunal. Das gibt es nicht. Das Gericht ist jetzt im Himmel, während wir hier sind. Wir stehen vor Gericht, aber nicht leiblich, sondern wir stehen dort und werden vertreten. Durch wen? Durch Jesus. Und es gibt genügend Beweismittel. Die Bücher im Himmel sind besser als unsere eigenen Worte. Da steht alles genau drin. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Können wir auch gar nicht. Aber Jesus setzt sich für uns ein. Er vertritt uns. Wie macht er das? Mal ganz praktisch. Stellen Sie sich mal vor, ein Name wird aufgerufen, Josef Müller. Ich hoffe, niemand von Ihnen heißt so, Josef Müller. Und dann wird die Akte geholt. Der Engel wird dann beauftragt und der Engel holt die Akte. Die Bücher werden aufgetan, Josef Müller. Und dann wird sein Leben untersucht. Und natürlich alle seine Sünden. Habe ich ein bisschen kleiner geschrieben, damit man sie nicht sieht. Seine Sünden werden alle aufgeschrieben und alle aufgedeckt. Und was steht unten drunter? Eine Sünde reicht aus. Und unten drunter steht was? Tod. Ewiger Tod. Bei jedem Menschen wird das da stehen im himmlischen Gericht. Bei jedem. Weil jeder Mensch, sagt die Bibel, gesündigt hat. Wenn es einen Menschen geben würde, der niemals gesündigt hätte, dann könnte dieser Mensch ohne Jesus, ohne Erlöser gerettet werden. Natürlich. Da würde hier keine Sünde stehen und er würde gerettet sein. Aber es gibt keinen. Alle Menschen haben gesündigt. Von daher steht bei jedem Menschen ewiger Tod. Und jetzt geschieht Folgendes. Jetzt tritt Jesus für uns ein. Er sagt, Vater, dieser Mensch gehört zu mir. Er hat gesündigt, aber er hat seine Sünden bekannt. Mein Blut wurde für ihn vergossen. Seine Sünden sind bedeckt. Ich starb für ihn. Lösche seine Sünden aus dem Buch aus. Er bekommt das ewige Leben. Das heißt, Jesus sagt, diese Strafe, die hier drunter steht, habe ich bereits bezahlt. Er sagt, als ich am Kreuz gestorben bin, habe ich die Schuld gesühnt. Da hat er diese Sünde getragen. Und dann schreibt ein Engel drüber, bereits bezahlt. Und wenn bezahlt ist, muss man nicht ein zweites Mal bezahlen. Denn werden wir freigesprochen. Unsere einzige Chance im Gericht, unsere einzige Chance ist, dass Jesus für uns vortritt, dass er sein Blut für uns geltend macht, sein Opfer für uns einsetzt und uns deswegen freispricht. Wenn der Mensch jetzt nicht sein Leben Gott gegeben hat, wenn der Mensch jetzt nicht von ganzem Herzen Jesus nachgefolgt ist und dann werden die Sünden aufgeschrieben, was passiert dann? Dann tritt Jesus nicht vor. Und wenn er nicht vortritt und nichts sagt, was passiert dann? Dann muss der Mensch selbst diesen ewigen Tod bezahlen. Und dann werden die Menschen auferstehen wieder und dann müssen sie selbst ihre Sünde tragen und den ewigen Tod bezahlen, sterben. Deswegen, die gute Nachricht ist, wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann dürfen wir die Gewissheit haben, er tritt für mich ein. Nicht mal aus Laune heraus, sondern es ist unsere Entscheidung. Wenn ich Ja sage zu Jesus, wenn ich mein Leben ihm übergebe, wenn ich mit ihm verbunden bin, wenn ich sein Kind bin, dann tritt er ganz sicher für mich ein. Paulus sagt, Römer 8, Vers 1, wer nun zu Jesus Christus gehört, wird der Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben. Er sagt nicht, vielleicht, wenn du Glück hast, unter Umständen. Wer zu Jesus gehört, wird leben. Die Frage ist nur, gehörst du zu Jesus? Gehörst du wirklich zu Jesus? Ist dein Bekenntnis nur ein Lippenbekenntnis? Oder hast du wirklich von ganzem Herzen ein Ja zu Jesus gesagt? Vertraust du Jesus? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Das ist die entscheidende Frage. Jesus Christus, er ist unser Retter, unser Richter, unser Rechtsanwalt und Fürsprecher. Er möchte uns seine Gerechtigkeit schenken. So wie auf diesem Bild hier möchte er uns unsere schmutzige Kleidung nehmen und seine Gerechtigkeit, sein weißes Gewand schenken. Wir haben es nicht verdient. Wir sind nicht so tolle Kerle, deswegen macht er das. Nein, weil wir ihm vertrauen. Er lädt uns ein, ihm unser Leben zu übergeben. Er lädt uns ein ganzes Ja zu ihm zu sagen, uns von ihm verändern zu lassen, dass er in uns wohnen darf. Er möchte uns seine Gerechtigkeit schenken. Und ich darf Sie herzlich einladen, dass Sie das jetzt tun. Dass wir unser Leben Gott geben, vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Wir sollten jeden Tag neu unser Leben Gott übergeben. Jeden Tag neu unser Leben in seine Hände legen. Ich lade uns ein, dass wir zu einem Gebet dazu aufstehen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, dich beten wir an, dich loben und preisen wir. Dir danken wir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du diese Welt nicht alleine lässt, dass du dieses Unheil, dass die Gewalt und den Terror nicht einfach übersiehst, sondern dass du Gerechtigkeit schaffst. Hab Dank, dass du Gericht hältst. Herr Jesus, und wir sehen, dass auch wir im Gericht vorkommen werden, dass auch das Gericht mit uns persönlich zu tun hat. Und wir danken dir, Jesus, dass du einen Ausweg gefunden hast, dass wir im Gericht freigesprochen werden können. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist, dass du unsere Schuld getragen hast. Hab Dank, dass du im Gericht für uns eintrittst. Herr Jesus, wir möchten dieses Angebot annehmen. Wir möchten dich bitten, dass du unser Herzen öffnest, dass wir Ja sagen können zu deinem Tod, zu deinem Angebot, dass wir frei werden können durch dich. Herr Jesus, komm du in unser Leben hinein. Komm du in unsere Herzen hinein. Und wir danken dir, dass du dann für uns, für mich, im himmlischen Gericht, wenn unser Name aufgerufen wird, dass du dann für uns eintreten wirst, dass du dein Blut für uns geltend machst und dass wir frei sein dürfen, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst. Herr, segne du uns. Lass uns bei dir bleiben, an dir festhalten, bis zum Tag, wenn du dann kommst in der Wolken des Himmels und wir dich dann von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen und dass wir dann in deine ewige Heimat gehen dürfen. In Jesu Namen. Amen.